Tja, vielen Dank für dieses eindrückliche Lied. Es ist eine spannende Frage, finde ich, was Maria wohl geahnt hat. Ob sie geahnt hat, dass er mal als König regiert, als Lamm Gottes die Sünden der Menschen trägt, dass das Kind in ihren Armen gar Gott selbst ist. Ich denke, sie hat zumindest gewusst, dass er etwas ganz Besonderes war. Zu besonders waren die Umstände, mit denen alles begann. Die hat sie bestimmt nicht vergessen. Ich lese uns aus dem Lukasevangelium die Verse 28 bis 38, in denen sie erfährt, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen soll. Ich habe auf der Folie ein paar Verse ausgelassen, einfach damit es drauf geht. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Maria konnte also wissen, dass ihr Sohn ein König werden würde und Sohn Gottes genannt wurde. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie die Botschaft des Engels wirklich so voll noch aufnehmen konnte. Nach den Worten: Du wirst schwanger werden. Eigentlich musste das doch ein Schock sein für die junge Frau. Total herausgerissen aus ihrem ganzen bisherigen Leben. Sie war verlobt, es war sicher schon alles geplant für die Ehe. Und jetzt, als ledige Kindsmutter, würde sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Alle Pläne vorbei, sie würde angesehen werden als eine, die unzüchtig gelebt hat, die Gottes Gebote nicht gehalten hat. Und da sie verlobt war, war das bereits Ehebruch. Auf Ehebruch stand Steinigung. Und wie sollte sie es Josef beibringen? Würde der ihr glauben, dass das Kind vom Heiligen Geist ist? Ich finde es sehr erstaunlich, dass Marias erste Reaktion auf diese Ankündigung nur war: Sorry, das verstehe ich nicht, wie soll das gehen? Ich war doch noch nie mit einem Mann zusammen. Und nachdem sie dann die Antwort gehört hat, kommt nur: Okay, ich willige ein, mir geschehe, wie du gesagt hast. Da kommt kein Jammern, kein Diskutieren, Sie stellt sich einfach ihrem Herrn und Gott zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob ich das so von jetzt auf gleich schaffen würde, wenn mir meine ganzen Pläne und Wünsche durchkreuzt werden, wenn ich dastehen würde vor den anderen als eine, die Gottes Gebote bricht, obwohl ich doch gerade gehorsam bin. Und so bin ich auch die ersten Male, wie ich diesen Text gelesen habe, immer erstmal an Vers 30 hängen geblieben. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Ich weiß nicht, was ihr unter Gnade versteht. Also für mich bedeutet es erstmal, dass mir was Unangenehmes erspart bleibt. Und ich hatte große Mühe zu begreifen, dass Gnade bei Gott auch heißen kann, mein Leben wird komplett auf den Kopf gestellt. Tobias hat ja am dritten Advent auch schon drüber gesprochen. Wie mag Maria das gesehen haben? Sie antwortet ja, ich bin des Herrn Magd. Heißt das so viel, naja, ich muss halt gehorchen, ich kann mich ja nicht wehren? Eine Magd wird nicht gefragt, ob sie Lust hat, den Befehl des Herrn auszuführen. Aber das glaube ich nicht. Denn als sie kurz darauf Elisabeth besucht, sagt sie ja, mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Das hätte sie nicht gesagt, wenn sie sich nur schicksalsergeben gefügt hätte. Nein, ich denke, für Maria war es tatsächlich eine Ehre und eine Gnade, von Gott zu diesem Dienst erwählt worden zu sein. Egal, was das für Schwierigkeiten bringt. Wie ich über diesen Text nachgedacht habe, ist mir dann irgendwann gekommen, dass Maria in dieser Haltung eigentlich eine vorbildliche Nachfolgerin Jesu ist, auch wenn sie naturgemäß natürlich vor ihm in der Welt war. Aber diese Hingabe, die sich vollständig zur Verfügung zu stellen, alle eigenen Wünsche aufgeben, und darauf zu vertrauen, dass Gott sie da irgendwie durchträgt durch den Schlamassel, in den er sie da gebracht hat. Ich finde, das ist ganz ähnlich wie bei Jesus. Er hat die Herrlichkeit beim Vater aufgegeben. Alles, was er dort hatte an Macht und Herrlichkeit. Er war bereit, ein kleines Kind zu werden, hilflos. Unser menschliches Dasein zu teilen mit allen Widrigkeiten, und darauf zu vertrauen, dass Gott ihn durchträgt, dass sein Leiden am Kreuz nicht umsonst sein würde, sondern tatsächlich den Menschen von der Schuld erlöst. Er hat darauf vertraut, dass der Vater ihn vom Tod wieder auferweckt und zurück in seine Herrlichkeit bringt. Maria war Magd. Jesus ist kein Knecht, er ist Sohn. Er ist eins mit Gott. Ganz offensichtlich war für ihn dieser schwere Weg, den der Vater ihm dazugemutet hat, kein Widerspruch zur Liebe seines Vaters zu ihm. Er war bereit, den Willen zu tun und sich hinzugeben, ohne Rückhalt. Und Jesus sagt uns, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was heißt das für uns? Was bedeutet es, wenn wir uns senden lassen? Als ich so Anfang 20 war und anfing, regelmäßig in der Bibel zu lesen, bin ich vor allen Dingen im Alten Testament sehr schnell drüber gestolpert, dass es offensichtlich ziemlich ungemütlich werden kann, wenn man sich Gott in den Dienst gibt. Bei Hesekiel zum Beispiel 390 Tage auf einer Seite liegen, weil Gott ihm die Schuld des Hauses Israel auferlegt. Ich fand das brutal. Und es hat Jahre gedauert, bis ich mir bewusst wurde, was für ein tiefes Misstrauen das in mir ausgelöst hat, solche Berichte. Wer weiß, was Gott von mir verlangen würde, wenn ich mich ihm hingebe. Und danach hat es noch mal Jahre gedauert, bis Jesus auch nur ein kleines bisschen Vertrauen von mir bekam, dass in dem Moment, wo ich um eine, ja, wegen einer unangenehmen Sache gebetet habe, dass ich daran sagen konnte, aber dein Wille geschehe. Mir ist dann aber aufgefallen, dass Jesus nicht nur sagt, dass die Nachfolge unangenehm werden kann, sondern auch, dass es viele Bibelstellen gibt, wo er gleichzeitig uns Mut macht, sich darauf einzulassen, weil es sich lohnt. Ich habe mal zwei davon mitgebracht. Die eine ist bei Matthäus 11, die Verse 29 und 30. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Bürde ist leicht. Diese Redewendung, das Joch auf sich nehmen, die wurde damals gebraucht, wenn ein Mensch zu einem Rabbi ging und dessen Schüler wurde. Dann nahm er das Joch dieses Rabbis auf sich, befolgte seine Anweisungen. Und ja, wenn man das in diesem Sinne sieht, dann ist es sicher leichter, wenn wir Jesus als unseren Meister anerkennen. Die Gebote, die Mose von Gott an die Israeliten weitergegeben hat, das waren insgesamt 613. Die Schriftgelehrten damals haben um jedes dieser Gebote noch zig andere Anweisungen und Vorschriften herumgewickelt, dass mit nur ja, mit diesem Gebot nichts passierte. Mit der Folge, wie ja auch Jesus selber sagt, dass sie den Menschen eine Bürde aufgelegt haben, die nicht zu tragen war. Jetzt geht es für uns hier aber nicht darum, alle mosaischen Gebote zu halten. Was bedeutet dieser Text für uns? Jesus sagt ganz klar, die Nachfolge ist ein Joch. Ich denke dabei an Zugtiere, die pflügen müssen oder schwere Wagen ziehen. Das bedeutet Arbeit und Mühe. Ein Tag, in dem sie gepflügt haben, da sind sie erschöpft, da sind sie schweißgebadet. Aber Jesus sagt, verspricht uns, dass sein Joch sanft ist. Für mich bedeutet das, es drückt nicht, es scheuert nicht. Ich reibe mich daran nicht wund. Es ist maßgeschneidert für mich. Jesus sagt, die Bürde ist leicht. Wenn man sieht, was manche Menschen tragen müssen, würde ich das nicht unbedingt als leicht bezeichnen. Andererseits sieht man, sie bekommen von Jesus die Kraft dafür, das zu tragen. Und das Entscheidende ist, ein Joch ist immer für zwei gemacht. Jesus selbst geht mit. Er trägt es mit. Aber es ist wichtig, dass wir eine Voraussetzung dabei bedenken. Wir sollen von ihm lernen, sanftmütig und demütig zu sein. Sanftmütig, das heißt nicht nur frei von Aggressionen, sondern auch ganz von Gott abhängig. Und demütig sich ganz Gott unterordnen. So haben wir es bei Maria gesehen. Und so hat Jesus es uns vorgelebt. Und wenn wir Jesus so folgen, verspricht er uns, dass er unsere Hingabe und Gehorsam mit Ruhe, mit Frieden für unsere Seele beantworten wird. Und das ist mehr, als die Welt geben kann. Der zweite Text, den ich mitgebracht habe, hat noch mehr Verheißungen für uns. Er steht bei Johannes im 15. Kapitel, die Verse 9 bis 11. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. In der Mitte dieser drei Verse steht Gehorsam, Unterordnung. Ich muss die Gebote halten, sonst bleibe ich nicht in seiner Liebe, sonst werde ich nicht mehr geliebt. Aber ist das wirklich die Kernaussage dieser Stelle? Mir fällt erst mal auf, dass das Halten der Gebote eingebettet ist in Freude und in Liebe. In Vers 9 sagt Jesus, er liebt uns genauso, wie sein Vater ihn liebt. Vater und Sohn sind so eng miteinander verbunden, dass sie eins sind. Von Eheleuten sagt die Bibel, dass sie ein Fleisch sind. Das ist ja auch schon ziemlich eng. Aber jeder, der verheiratet ist, weiß, wie viel Platz da noch ist für Spannungen und Differenzen. Nicht so bei Vater und Sohn. Da ist nur Einheit, Harmonie, Gleichklang. Jesus sagt uns, genau so mit so einer Liebe liebt er uns. Und die Freude, die er an seiner innigen Beziehung mit Gott hat, mit dem Vater, die will er mit uns teilen. Und er will sogar, dass wir durch die Beziehung zu ihm, durch so eine Liebesbeziehung, die vollkommene Freude erleben. Durch die Beziehung, nach der wir uns im tiefsten Herzen sehnen und die nur in der Beziehung zu Gott wirklich erfüllt wird. Aber wie ist dann diese Aufforderung zu verstehen, dass wir durch das Halten der Gebote in seiner Liebe bleiben? Es ist für mich völlig unlogisch, das so zu verstehen, dass Jesus hier sagt, nur wenn ihr Gebote haltet, liebe ich euch weiterhin. Schließlich weiß Gott ganz genau, was in unseren Herzen ist und hat genau deswegen ja aus Liebe zu uns den Sohn in die Welt gesandt. Und Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, weil er genau weiß, dass wir es eben nicht schaffen, die Gebote zu halten. Und nun soll hier stehen, dass er aufhört, uns zu lieben, wenn wir nicht gehorsam sind? Nein. Gott will ja keine unterwürfigen Sklaven. Er will Kinder, die seine Liebe erwidern. Er will eine lebendige Liebesbeziehung zu jedem von uns. Und zu jeder Beziehung gehört vor allem Vertrauen. Keine Ehe, keine Freundschaft könnte ich mir vorstellen, ohne dass man einander vertraut. Und so wünscht sich Gott auch unser Vertrauen. Nun stehen wir aber nicht auf gleicher Stufe mit Gott. Wir können Gottes Wege mit uns und seine Gedanken für uns nicht verstehen. So wie kleine Kinder nicht verstehen können, warum die Eltern ihnen das eine verbieten, was doch so viel Spaß macht, und das andere, was so schrecklich ist, von ihnen fordern. Aber wenn sie lernen, dass die Eltern es gut mit ihnen meinen, werden sie vertrauensvoll den Anweisungen gehorchen, auch wenn sie es nicht verstehen können. Wir wissen nicht, was jeden Einzelnen von uns in der Nachfolge Jesu noch erwarten wird. Aber Gott bittet uns, in seiner Liebe zu bleiben, uns nicht von ihm abzuwenden, auch wenn er uns schwere Wege führt, weil er es besser weiß, was gut oder notwendig ist. Er wirbt um unser Vertrauen, damit wir nicht rebellieren, wenn wir ihn nicht verstehen, sondern ihm glauben, dass er unser guter Hirte ist. Als unser liebender Vater möchte er uns Irrwege ersparen, die nicht halten, was sie versprechen, sondern die uns von ihm, dem wahren Leben, nur wegführen. Er möchte uns Schmerz ersparen, der uns erwartet, wenn wir eigenmächtig mit dem Kopf durch die Wand gehen. während auch er der Weg und die Tür zum Vater ist. Darum möchte unser Herr, dass wir uns voller Liebe und Vertrauen in seine Hand geben, damit seine guten Pläne für uns und durch uns ungehindert ausgeführt werden. Damit wir und andere Menschen in seiner Liebe gesund und heil werden und in der lebendigen Beziehung zu ihm beschenkt werden mit der vollkommenen Freude. Zum Ende meiner Predigt möchte ich euch noch etwas weitergeben, was mir aufs Herz gelegt wurde. Noch ehe ich so recht wusste, wie diese Predigt ablaufen würde, habe ich ja gewissermaßen das Ende diktiert bekommen, was ich euch zum Abschluss sagen soll. Und ich lese das jetzt einfach so vor, wie ich es gehört habe. Ich möchte dir vorschlagen, dass du dir heute ein Stündchen oder zumindest ein Viertelstündchen extra Zeit für Jesus nimmst. Über das hinaus, was du sowieso an Bibellesen oder Gebet oder dergleichen heute vorhattest. Komm zu ihm. Sei einfach da in der Stille und öffne dich ganz neu für ihn. Halte ihm dein Herz hin, so wie du es bei deinem ersten Ja zu Jesus getan hast. Und höre, was er dir zu sagen hat. Vielleicht eine neue Aufgabe, vielleicht eine Sache, die du lernen sollst. Vielleicht aber sagt er einfach nur zu dir: Schön, dass du da bist. Ich habe schon auf dich gewartet. Du hattest viel zu tun in letzter Zeit. Komm in meine Arme und ruhe dich aus. Empfange ganz neu meine Liebe zu dir und lass dich füllen mit meiner Freude. Um alles andere kümmern wir uns morgen wieder. Heute wollen wir nur genießen, dass wir zusammen sind und dass wir zusammengehören für alle Zeit und Ewigkeit. Amen.